Deswegen lasst uns wirklich realistisch und klein beginnen. Und realistisch heißt, kleine Schritte zu gehen, um dadurch Ziele auch wirklich zu erreichen.
Salon 5. Geld, Macht und Leben.
Hi, mein Name ist Mirjam und ich bin heute nicht alleine da, sondern ich sitze hier beziehungsweise virtuell mit Jana. Möchtest du dich einmal vorstellen? Was ist eigentlich dein Job? Wieso sitzen wir hier? Was machst du so?
Genau, erstmal vielen Dank für die Einladung. Mein Name ist Jana Möckel, ich sitze hier in Leipzig und ich bin vom Ursprung her Sozialpädagogin und habe vor einer Weile die Finanzbotschafterin gegründet. Und als diese vermittle ich Finanzwissen, das heißt, ich gebe Finanzbildung weiter in Form von Workshops, Seminaren, Webinaren an junge Menschen und junge Erwachsene. Das ist meine Zielgruppe. Ich arbeite am meisten mit der Zielgruppe Menschen, die entweder einen Empathieberuf anstreben oder dann angefangen haben, in den Job überzugleiten und in Empathieberufen zu arbeiten. Und wer jetzt noch so das Fragezeichen hat mit den Empathieberufen,
meine Frage
also das
gewesen,
sind
ja.
Genau, das sind so Berufe, wo wir mit Menschen, für Menschen arbeiten, also eben Sozialpädagoginnen, Sozialarbeiterinnen, wie ich selbst bin, aber eben auch zum Beispiel Pflegekräfte in den Krankenhäusern, ne, Rettungsdiensten, dann in den Altenpflegeheimen oder auch Erzieher, Erzieherinnen. Das ist so dieses Arbeitsfeld.
Ja, sehr nice. Für mich ist einfach Finanzen so ein Thema, also war für mich so ein Thema, finde ich langweilig, ist so grau und so öde. Wieso sollten sich junge Menschen trotzdem mit Finanzen auskennen? Wieso ist das so wichtig?
Ja, also erstmal kann ich dir sagen, du bist nicht allein, weil mir ging es ganz genauso. Und ich weiß noch, wie ich in meinen 20ern immer so dachte, ich will leben, ich verdiene jetzt mein erstes Geld, ich möchte was Schönes tun, was interessiert mich die Zukunft? Die Rente ist noch so weit weg. Und genau das erlebe ich jetzt auch, wenn ich in der Schule bin. Ich arbeite an einer Fachschule, wo wir Erzieher, Erzieherinnen ausbilden. Und da begegnet mir das ja wieder. Und auch meine Kinder, denen geht's ja genauso. Also das ist jetzt kein einseitiges Phänomen, sondern das ist halt, glaube ich, immer so. Der Punkt ist nur, dass wir uns ja letzten Endes, ohne dass es uns so richtig bewusst ist, jeden Tag mit Finanzen beschäftigen. Also ich könnte dich jetzt zum Beispiel fragen, hast du heute vielleicht schon Geld ausgegeben, direkt oder indirekt? Und dann ist es wahrscheinlich passiert. Sei es jetzt, dass du dir vielleicht einen Coffee to go geholt hast oder du hast dir überlegt, was esse ich heute, wie komme ich mit der Straßenbahn von A nach B? Das sind ja alles Dinge, die kosten Geld, entweder indem wir ein Abo haben oder dass wir es halt mit Bargeldkarte oder mit unserer Uhr bezahlen. Aber trotzdem hat es alles was mit Finanzen zu tun. Und das ist uns, glaube ich, gar nicht bewusst, wie essentiell dieses Thema ist, weil wir jeden einzelnen Tag damit in Berührung kommen. Und es ist so wichtig, sich damit auseinanderzusetzen, um auch die Zusammenhänge zu verstehen. Also Finanzen ist so ein Thema für was Größeres, nämlich um sich mit Gesellschaft zu beschäftigen, aber auch mit Wirtschaft und zu gucken, wie funktioniert das Ganze und wie kann ich mich auch für meine Zukunft und mein zukünftiges Leben gut aufstellen. Ich glaube, jeder von uns hat auch bestimmte Träume und Wünsche und Ideen fürs weitere Leben. Was möchte ich gerne erreichen? Was möchte ich gesehen haben? Wo möchte ich hingereist sein? Was möchte ich mir gekauft haben? Wie möchte ich wohnen? Und für all diese Dinge braucht's eins, nämlich Geld. Und abgesehen davon, ich habe ja gesagt, ich bin Sozialpädagogin, ich habe auch mit Jugendlichen oder jungen Erwachsenen gearbeitet in Projekten, die von den Voraussetzungen, wie sie ins Leben gestartet sind, nicht so günstig waren. Das heißt also, dass sie wenig Unterstützung von Elternhaus, von Familie und Freunden bekommen haben. Und wenn sie zum Beispiel in der Fremdbetreuung sind, also zum Beispiel in Wohngruppen leben, dann müssen sie viel früher diese Selbstständigkeit und die Eigenverantwortung lernen, weil nämlich das Prinzip auch von so einer Wohngruppe ja ist, in die Selbstständigung zu kommen. Wenn man volljährig wird, muss man einen eigenen Wohnraum suchen und kann nicht mehr in so einer Wohngruppe leben. Und das heißt, diese Menschen müssen noch früher anfangen, auf eigenen Beinen zu stehen und dann zu schauen, wie komme ich finanziell über den Monat. Und letzten Endes müssen wir das auch. Ich muss das auch.
Ja, ich muss genauso.
Ja.
Jeder muss das. Ja, haben wir jetzt schon mal abgehakt, wieso es so wichtig ist. Und ich glaube, das hat jetzt auch jeder, der uns zuhört, verstanden. Aber was sind denn so konkrete Themen, wo du sagen würdest, die sind für eine junge Zielgruppe relevant? Ich kann auch schon mal eine andere Frage vorgreifen. Zum Beispiel so Thema Rentenvorsorge, da denkt man ja eigentlich gar nicht als junger Mensch. Also ich bin jetzt 18, ich werde diesen Monat noch 19. Also ich denke da noch gar nicht dran. Sollte ich da jetzt als 18, 19, 20-jährige Person schon dran denken, wie es im Alter mit der Rente aussieht? Oder sind da eher so andere Themen wichtiger?
Rente ist ein Thema, allerdings würde ich das nicht als erstes mit Jugendlichen, jungen Menschen im Workshop besprechen. Das mache ich immer als letztes Thema, wenn sie schon ein bisschen angefixt sind vom Thema Finanzen und Bock haben, sich damit zu beschäftigen. Ich glaube, es fängt mit banaleren Dingen an, die wir auch besser handeln können und wo wir, glaube ich, nicht so viel Vorwissen brauchen. Das fängt an mit, was gibt es zum Beispiel alles, ich habe es gerade schon vorhin gesagt, für Zahlungsarten? Also bin ich jemand, der eher mit Bargeld bezahlt, mit EC-Karte, mit meiner Uhr, wie auch immer? Was sind die Vorteile davon? Was sind die Nachteile davon, dass ich das eine oder das andere tue? Also sich selbst auch dazu hinterfragen und zu reflektieren. Dann geht es weiter mit den ganzen Kontoarten. Also ich mache zum Beispiel auch immer eine Übung im Workshop, wo ich die verschiedenen Konten vorstelle. Was ist ein Tagesgeldkonto? Was ist ein Girokonto? Was bedeutet es, ein Depot zu haben? Das sind ja alles unterschiedliche Kontoarten. Manche, die jetzt schon eine Wohnung haben oder ein WG-Zimmer, kennen ja vielleicht das Kautionskonto. Das wäre auch noch eins, ne? Dann ist die Frage auch, wie funktionieren zum Beispiel Kredite? Weil wenn ich so einen Dispo-Kredit habe auf meinem Girokonto, ist das schon der erste Kredit, den ich vielleicht jeden Monat bei meiner Bank aufnehme, wenn ich ins Minus komme, weil ich dafür Überziehungszinsen zahlen muss. Und das Thema Schulden haben wir noch gar nicht angesprochen. Darum geht es auch, also sich damit zu beschäftigen, wie könnte es passieren, dass ich Schulden mache irgendwo? Ne, Thema Klarna, wie viel Schulden habe ich da? Ist ja so ein schöner Hype gewesen, ne? So den Kontostand da in die Kamera zu halten bei Social Media. Und wie komme ich dort wieder raus? Was gibt es da auch für Unterstützung und Hilfsmöglichkeiten? Genau. Und was ich zum Beispiel auch sehr gerne mache, ist, wenn Menschen so am Übergang sind in ersten Job, dass wir uns so eine Gehaltsabrechnung angucken und dann halt schauen, was bedeutet Bruttogehalt? Was bedeutet Nettogehalt? Weil es auch darum geht, was verhandle ich? Ich verhandle ja immer das Bruttogehalt. Und warum ist diese Summe einmal höher als die andere? Und wir kriegen, glaube ich, alle am Anfang erstmal einen Schreck, wenn wir das erste Mal das Geld sehen und feststellen, wie viel geht ab. Und dann ist die große Frage, was geht denn da ab? Was ist denn das? Also wir gucken uns die Sozialversicherungen an, die da abgehen. Mich haben auch schon Leute gefragt, kann ich da irgendwie verhindern, dass das abgezogen wird? Das geht natürlich nicht, aber ich muss ja trotzdem wissen, wo fließt das Geld hin? Und dann sind wir schnell bei Steuerklassen, die es in Deutschland gibt. Dann besprechen wir, welche Steuerklasse ist in welchem Moment meines Lebens relevant. Und wir enden dann damit, dass ich Ihnen erzähle, dass Christian Lindner Steuerklasse 3 und 5 abschaffen wollte bis 2030. Und ich weiß nicht, ob das inzwischen immer noch so auf der Agenda steht, der Bundesregierung, die wir ja offiziell gerade gar nicht haben.
Ja, das weiß ich tatsächlich auch nicht, ob das noch so auf der Agenda steht. Aber du hast gerade eben schon das Thema Vorwissen ein bisschen angesprochen. Und ich kann mir vorstellen, beziehungsweise in meiner Bubble ist es sehr unterschiedlich, wie viel Vorwissen jeder Einzelne mitbringt. Würdest du generell sagen, dass junge Menschen ein besseres Verständnis haben von Finanzen oder wie gut das Verständnis überhaupt schon ist, wie viel Vorwissen sie zum Beispiel auch in deine Workshops mitbringen, als jetzt zum Beispiel die Generation der Eltern. Da gibt es natürlich auch welche, die sich da total reingefuchst haben, aber ich glaube, das sind immer noch teilweise Generationen, die zum Beispiel auch sagen so, ja, Kryptowährung oder so, das ist gar nichts für mich. Ich habe gefühlt lieber den Geldstapel unter meinem Bettchen liegen.
Oder den Geldbarren, den
Genau,
Goldbarren, ne?
den
So, das ist
Goldbarren,
ja,
ja.
also wenn wir uns nämlich angucken, kurzer Schwenk noch, wenn wir uns angucken, die Deutschen sind sehr sicherheitsverliebt Und das bedeutet nicht nur, dass sie überversichert sind, was Versicherungen betrifft, sondern dass sie auch gerne in sehr solide Finanzprodukte investieren. Und das meiste Geld liegt immer noch auf dem Sparbuch, was verrückt ist, weil es da überhaupt keine Zinsen gibt. Oder sie investieren gerne in Gold. Das ist echt verrückt, ne? Also aus heutiger Sicht schon gar nicht mehr wirklich gut. Was deine Frage betrifft, was die Generation anbelangt, ich bin mir gar nicht so sicher, ob die Elterngeneration wirklich so viel mehr wusste oder ob es eher an dem Erfahrungshorizont liegt, den sie jüngeren Generationen voraus haben. Ich glaube, die haben in den 20ern genauso viele Fehler vielleicht gemacht und haben Dinge nicht gewusst und haben dann über Trial and Error gelernt. Also meine Erfahrung ist, und deswegen habe ich ja auch die Finanzbotschafterin gegründet, dass das eben so wenig vermittelt wird. Sei es in der Schule, sei es in Ausbildung oder Studium. Und daran muss man ja auch sagen, im Bildungssystem hat sich in den letzten Jahrzehnten nicht viel geändert. Das heißt, als unsere Elterngeneration jünger war, haben die, glaube ich, auch nicht allzu viel da mitbekommen, im Schul- oder Ausbildungskontext. Und das heißt im Umkehrschluss, dass es immer noch so relevant und entscheidend ist, wie ich aufwachse, in welches Umfeld ich hineingeboren werde, mit wem ich zu tun habe. Ob mir also Menschen aus meinem Umfeld da Finanzwissen weitergeben. Und ich gebe dir recht, ich erlebe da auch immer so eine Gap, was Menschen wissen. Ich frage das am Anfang vom Workshop immer ab, weil ich möchte wissen, mit welchem Status quo kommen die Menschen rein. Und auch da erlebe ich es, genau wie du gesagt hast, es gibt Leute, die sagen, ich habe keine Ahnung davon. Ich bin froh, dass wir mal drüber reden. Und dann gibt's ein paar Vereinzelte, das sind gar nicht so viele, die sagen, ich kenne mich damit schon ganz gut aus. Ich weiß zum Beispiel, was ein Depot ist, was ein ETF ist, wie Zinseszins funktioniert. Aber das sind gar nicht so viele.
Ich glaube, ein großer Teil die von den Leuten, die das auch wissen, da habe ich einen Begriff, ich habe mir davor auch so dein Instagram oder so angeschaut, ne? Und da hattest du einen Beitrag zu sogenannten Finfluencern.
Ja.
Also ich würde das jetzt mal in Finanzinfluencer
genau, das ist
aufteilen.
Der
genau.
Mhm.
Kann ich davon nicht. Habe ich mir bei dir abgeschaut und das in den Fragenkatalog reingeschrieben, weil ich glaube, das ist ein, weil solche Leute sind auch auf meiner For You-Page jetzt auf Instagram oder TikTok oder so. Erstmal, was sind sogenannte Finfluencer? Und wenn ich mir davon Wissen ziehen möchte, sind diese Quellen überhaupt vertrauenswürdig? Weil ich glaube, ein großer Teil von den Leuten, die sich mit Finanzen das erste Mal irgendwie so auskennen, bekommt diesen Input von Social Media. So habe ich den Eindruck, zumindest in meinem Umfeld.
Das ist ein richtiger Eindruck, weil ich habe gerade im letzten Jahr, also 2024, dazu auch eine Studie gelesen. Da wurde eine Umfrage gemacht unter Jugendlichen und jungen Erwachsenen, woher sie sich ihr Finanzwissen holen. Und es war zum großen Teil über Social Media und danach kamen die Eltern. Und wenn die Eltern aber nicht so viel Wissen selbst haben, wird noch eher dann auf Social Media zugegriffen. Ich glaube, ganz wichtig ist erstmal zu wissen, dass der Begriff Finfluencer kein geschützter Begriff ist. Also sowohl du als auch ich können das ab sofort sein. Ja, jeder kann sagen, ich habe Ahnung, ich erzähle euch was. Und wir finden eben auf den verschiedenen Plattformen wie TikTok, YouTube oder Instagram halt wirklich Menschen, die uns in sehr kurzen, sehr verständlichen und einfachen Inhalten und Videos, die dann auch sehr bunt sind, sehen wir dann eben, wie sie uns Finanzwissen vermitteln wollen, beziehungsweise wie sie uns so abholen bei den Dingen, die wir gerne hätten, ne? Also wo wir uns inspirieren lassen. Ich möchte auch gern das Auto fahren. Ich möchte auch gerne in diesen Urlaub fahren. Wie haben die denn das erreicht? Jetzt hast du gefragt nach der Seriosität und ich glaube, da sollten wir alle ganz vorsichtig sein und sehr kritisch auch mit diesen Quellen umgehen. Hohe Followerzahlen oder viele toll gemachte Videos sagen einfach gar nichts über den Inhalt aus und ob das stimmt und stimmig ist. Ich würde also immer schauen, wer ist diese Person dahinter? Wo kommt die Person her? Woher hat sie dieses Wissen? Also wir können schon vorsichtig sein, eben bei hoher Influence, also bei hoher Followerzahl Und wir können vorsichtig sein, wenn jemand dir sehr schnell sehr viel verspricht. Solche Videos kennst du bestimmt auch, wo dann so gesagt wird, innerhalb von einem Monat hast du 100.000 Euro geschafft, mach's wie ich. Ne? Und dann
Ja.
wird dir irgend so eine Strategie erzählt. Oder wenn du diesen, weil du vorhin Bitcoin ansprachst, es gibt ja da inzwischen verschiedene, wenn du diesen Bitcoin kaufst, dann schaffst du innerhalb eines Jahres 300% Gewinn. Also das sind ja solche krassen Zahlen. Es wird immer gesagt, Gier schlägt Hirn. Also das trifft bei 300% absolut zu. Ich werde dann also gierig, sehe diese 300%, überlege mir, okay, ich habe 1000 Euro mir angespart auf mein Konto. Wie viel macht das bei 300% aus? Bäm, Riesensumme, das will ich auch. Und dann setzt unser Verstand aus. Und wir glauben, dass diese Person, die wir kaum kennen, uns da Finanztipps geben kann. Deswegen achtet wirklich drauf, mit welchen Quellen ihr euch da vertraut macht und denen ihr auch euer Vertrauen und letzten Endes auch euer Geld gebt. Ich versuche immer mehrere Quellen mir anzuschauen, also wirklich verschiedenste Akteure mir da anzugucken und auch nicht nur auf Social Media zu sein. Ich weiß, es ist jetzt tröge, aber ein Buch kann auch durchaus helfen oder man liest sich einen Artikel durch. Und es gibt inzwischen auch wirklich bei Social Media Dinge, denen ich folge, ne, wo man wirklich gucken kann, die machen wirklich gute Inhalte. Also ich habe jetzt im Vorfeld nochmal geschaut, was sind so die Sachen, die ich mir anschaue, wo ich mir so Wissen herhole. Und wir hatten ja vorhin das Thema Rentensystem und zum Beispiel die Rentenversicherung ist bei Instagram. Die deutsche Rentenversicherung, ne, die machen zum Beispiel auch Online-Seminare, nur mal so am Rand. Ich weiß nicht, ob die gut sind, aber an sich sind sie da. Ich bin zum Beispiel auch ein großer Freund, Gewerkschaften zu folgen, weil die nämlich zum Beispiel auch dafür verantwortlich sind, neue, bessere Gehälter für uns rauszuhandeln mit den Firmen, ne, mit den Arbeitgebern. Und wer mehr Geld hat, kann mehr investieren oder kann einfach sich schneller Ziele erfüllen in finanzieller Richtung. Dann gibt es zum Beispiel auch Finanztipp, die haben einen Instagram-Account oder die Wirtschaftswoche. Das kennt vielleicht manche von den Eltern, das ist so eine Zeitschrift, die man kaufen kann, aber die zum Beispiel haben eben auch einen Instagram-Account, wo die immer wieder Infos reingeben. Also das finde ich total hilfreich. Oder auch die Börse Frankfurt, ne? Und das
Ja.
ist eben weniger Bling-Bling und sicherlich auch mit weniger tollen Videos verbunden. Aber eben seriösere Berichterstattung.
Voll, wir haben ja jetzt denn jetzt festgestellt, dass wir eine große Bandbreite haben, um uns zu informieren. Wir können uns über Social Media informieren, wir können uns bei zum Beispiel deine Workshops informieren. Und viele Leute haben ja auch schon Vorwissen. Aber ich habe oft so in meinem Alltag gemerkt, jetzt gar nicht auf Finanzsituation bezogen, sondern generell, dass man als junger Mensch oft durch zum Beispiel die Politik ausgebremst wird. Ist das bei finanziellen Sachen auch so? Also wenn ich mir zum Beispiel anschauen möchte, okay, ich möchte da ein Konto öffnen, ich möchte ein Depot haben. Was sind so Altersgrenzen oder was sind vielleicht Sachen, die junge Menschen gar nicht machen können und so in ja dem in der finanziellen Wachstum oder Weiterentwicklung oder so dadurch geschwächt werden?
Ja, also generell bist du ja geschäftsfähig mit 18. Das heißt, wenn du jetzt zum Beispiel sagst, du interessierst dich mit 15, 16, kenne ich auch Jugendliche, interessierst du dich schon für ETFs, für Investieren, für Aktienkauf, dann wird das schwierig sein, dass du das selber tust. Das Gleiche ist auch der Fall, wenn du zum Beispiel eine Gründungsidee hast und möchtest dich gerne selbstständig machen damit, dann ist das vor 18 auch wiederum schwierig, ne? Dann brauchst du immer die Zustimmung der Eltern oder dass deine Eltern das für dich tun. Das heißt ganz konkret zum Beispiel, meine Kinder, haben auch ein Depot. Das musste ich aber einrichten. Das läuft zwar auf den Namen meiner Kinder und wenn die volljährig werden, geht das auch in ihren Besitz über. Aber sie durften es selber nicht eröffnen, weil sie haben noch nicht die Geschäftsfähigkeit. Du kennst das ja sicherlich, dass man schon so ein Kinder- oder Jugendgirokonto einrichten kann. Das ist aber was anderes. Und auch da ist das so, dass wir als Eltern bestimmen dürfen, wie viel Zugriff die Kinder darauf haben. Also ich durfte zum Beispiel bestimmen, wann meine Kinder die EC-Karte dafür bekommen, dass sie selbst am Automaten Geld abheben können. Dafür braucht es immer das Einverständnis. Und um jetzt noch mal so ein bisschen den Bogen zur Politik zu machen, weil das finde ich einen ganz wichtigen Punkt. Die Jugendlichen erst recht, aber die jungen Menschen über 18 auch, werden viel zu wenig in der Politik wahrgenommen und gesehen. Und wir sind jetzt gerade vor der Bundestagswahl. Das heißt, wenn du dir wieder anschaust, wie der Wahlkampf abläuft, das sind Themen, die sind weniger, ich will nicht sagen, dass die nicht relevant sind für junge Menschen, ne, wenn es jetzt hier um Wirtschaft geht, zum Beispiel. Aber das Thema Bildung, was seit Jahren, seit Jahrzehnten gefordert wird, da in der Bildung was zu verändern, da auch die finanzielle Bildung viel mehr in die Schulen und in die Ausbildung zu holen, spielt im Wahlkampf schon wieder überhaupt keine Rolle. Ich habe mir jetzt im Vorfeld mal die Zahlen angeguckt, weil die gerade veröffentlicht wurden, was die Wählerschaft betrifft. Und es ist wirklich so, dass du dir vorstellen musst, die Wähler, man kann ja ab 18 zur Wahl gehen, zur Bundestagswahl. Die Menschen zwischen 18 und 29 Jahren, das ist die kleinste Wahlgruppe, die wir haben in Deutschland. Ja, das macht wirklich nur ungefähr 13% aus. Und die über 60-Jährigen, ich habe mir extra die Zahl rausgeschrieben, die über 16-Jährigen, über 60, sorry, über 60-Jährigen sind 42%. Das ist doch der Hammer, ja.
Das ist
Das
krass,
heißt
ja.
also, überleg dir mal, wie viele Menschen über 60 wahlberechtigt sind und deswegen mit für die jüngere Generation die Politik der kommenden Jahre mitentscheiden wird. Und ich will nicht unterstellen, dass Menschen, die älter sind, sich nicht für die Themen der Jugendlichen und jungen Erwachsenen interessieren. Aber sie sind nun mal nicht in diesem Alter. Und sie haben deswegen deren Themen und Belange nicht so auf dem Schirm wie ihre eigene Lebenswelt. Und genau deswegen ist es so wichtig, zum einen, dass ich immer wieder auch, das sage ich auch meinen Kindern oder Schülern, engagiert euch, macht was in der Politik, ne? Schreibt die Abgeordneten ein, geht zu Demonstrationen, macht mit, wenn es in Organisationen darum geht, was zu verändern. Und kommt deswegen in die Sichtbarkeit. Und deswegen empfinde ich mich auch als Fürsprecher der jüngeren Generation, um dieses Thema Finanzbildung auch immer wieder in die Sichtbarkeit zu holen und zu sagen, hier muss was passieren. Ich will nicht sagen, dass die Politik gar nichts getan hat. 2023 ist die Finanzstrategie entstanden. Das ist eine Strategie für Deutschland, weil man gemerkt hat, es gibt zu wenig Finanzwissen und Finanzbildung in Deutschland. Im Vergleich mit anderen europäischen Staaten, ne? Es gab da von der OECD so eine Studie und da hat Deutschland ganz schlecht abgeschnitten und deswegen sollte was getan werden. Finanzministerium und Bildungsministerium haben sich zusammengetan und seit 2023 an einer Finanzstrategie gearbeitet. Es gab zwei große Veranstaltungen in 23 und in 24 dazu in Berlin. Ich war dort mit ganz vielen anderen, die zum Thema Finanzbildung was machen. Was ist jetzt aber passiert? Finanzministerium und Bildungsministerium haben keine Chefs mehr aus der FDP, weil die ja zurückgetreten sind oder zurücktreten. Und ich bin mir nicht sicher, was passiert mit der neuen Bundesregierung, ob sie dieses Thema immer noch auf dem Schirm haben. Also ich bin sehr gespannt, ob diese Finanzstrategie weiter vorangetrieben wird, weil es wurden durch diese Strategie und die Arbeit in den Ministerien wurden verschiedene Personengruppen schon identifiziert. Also das war mir auch schon vorher klar, dass da zum Beispiel junge Menschen in der Schule und in Ausbildung und Studium, dass die zum Beispiel ganz extrem Finanzwissen brauchen, und zwar durch alle Schichten und durch alle Herkünfte, ne? Eine andere Gruppe waren Menschen mit Migrationshintergrund und Frauen, die da so noch mit als vulnerable Gruppen ausgemacht wurden. Aber da war das so gefühlt das erste Mal, dass ich damit beschäftigt wurde. Es gibt auch eine Website, die inzwischen ins Leben gerufen wurde, über die Finanzstrategie, die heißt, Mit Geld und Verstand. Das könnt ihr euch ja mal angucken. Das ist vom Finanzministerium gemacht. Da findet man jetzt erste Dinge zum Thema Finanzbildung. Aber das ist noch lange nicht dort, wo es hin muss. Also ich erlebe nach wie vor, dass in vielen Schulen das nicht verankert ist.
Ja, voll. Das ist auf jeden Fall ein sehr, sehr wichtigen Punkt, den du da ansprichst. Das war eine meiner letzten Fragen, aber so als Abschlussfrage würde ich dich nochmal fragen. Viele Leute haben ja am Anfang vom Jahr Neujahrsvorsätze und vielleicht ist es von manchen jungen Menschen auch, mal ein bisschen mehr Geld beiseite zu legen oder sich mal das leisten zu können oder sich da mal ein bisschen, also es ist auch einer von meinen Zielen, dass ich mich da irgendwie ein bisschen finanziell besser aufstellen kann. Was sind so deine, sagen wir mal, Top 3 Tipps, um jetzt 2025 finanziell besser aufgestellt zu sein und durchstarten zu können?
Ich kann dir sagen, ich könnte jetzt ganz große Dinge benennen, ne? Aber ich glaube, es fängt im Kleinen an. Gerade wenn jetzt jemand da ist, der wenig Vorwissen hat, der ist überfordert mit, so, jetzt kümmere dich mal hier um deine Rente und mach ein Depot und investiere in ETFs. Das ist der gefühlt 20. Schritt, da kommen noch 19 davor. Deswegen lasst uns wirklich realistisch und klein beginnen. Und realistisch heißt, kleine Schritte zu gehen, um dadurch Ziele auch wirklich zu erreichen. Ich glaube, das allererste ist, das, was wir heute auch gemacht haben in dem Podcast, über Geld sprechen. Weil das ist ein Thema, das machen wir kaum. Also such dir jemanden, such dir Menschen in deinem Umfeld und sprecht mal über Geld. Frag doch mal deine Eltern oder im Freundeskreis, hey, was verdienst du eigentlich? Wie sieht das aus? Wie hat sich dein Gehalt entwickelt? Wie oft verhandelst du dein Geld? Hast du noch zusätzlich für dich fürs Alter vorgesorgt? Machst du die betriebliche Altersvorsorge? Die ist seit 2019 bindend, das müssen alle Firmen anbieten. Machst du das? Wenn du das nicht machst, warum nicht? Wie willst du anders noch vorsorgen für dich? Hast du ein Depot? Kennst du dich aus mit Investieren? Hast du da Ahnung davon? Also da als erstes ins Gespräch zu gehen, finde ich ganz wichtig. Ich mache nämlich auch immer die Abfrage im Workshop, wer weiß, was von euch, was die Eltern verdienen. Das ist immer die Hälfte ungefähr nur. Dann glaube ich, ist es immer ganz gut zu wissen, was kommt rein und was geht raus. Also das sind für mich auch die Anfänge gewesen, zu gucken, was kommt rein an Geld jeden Monat? Das sind ja gar nicht so viele Posten, wenn wir ehrlich sind, ne? Und was geht aber raus? Das ist eine viel größere Liste. Und da haben wir zum einen die fixen Kosten. Also das ist sowas wie die Miete geht ab, die Nebenkosten gehen ab, Telefon, irgendwelche Abos, ne? Das sind so Dinge, die sind kalkulierbar, die sind fix. Und dann habe ich aber noch die variablen Kosten. Und die kann ich ja ein Stück weit beeinflussen. Also habe ich jetzt Netflix, Disney und alles andere Mögliche? Oder entscheide ich mich für nur einen Streamingdienst? Oder sage ich in den Sommermonaten, ich bin eh so viel draußen unterwegs, ich kündige das? Weil das Gute ist ja auch bei den Streamingdiensten, dass die inzwischen monatlich kündbar sind, ne? Wie ist es mit meinen Versicherungen? Habe ich überhaupt welche? Und wann werden die abgezogen im Jahr oder jeden Monat? Vergesst die GEZ nicht, die muss auch jeder bezahlen, außer man ist befreit. Und wie ist das mit anderen Kosten? Ich kann zum Beispiel sagen, für 2024, die Lebensmittel sind echt teurer geworden. Wir mussten unser Budget, unser Familienbudget, wir sind vier Menschen zu Hause, erhöhen. Wir haben vorher 400 € im Monat ausgegeben, es hat überhaupt nicht mehr gereicht. Jetzt sind 600 € jeden Monat für Lebensmittel und selbst das ist wirklich gut kalkuliert. Also macht euch dann vielleicht auch wirklich so Budgets, die ihr festlegt. Und da sind wir schon beim nächsten Schritt. Ich weiß, es ist tröge, aber es könnte durchaus hilfreich sein, nämlich dieses Haushaltsbuch zu führen. Ich mache das immer am Anfang des Jahres, um zu gucken, ob die Budgets, die wir festgelegt haben, noch Sinn machen. Darüber habe ich dann nämlich auch festgestellt, dass dies mit den Lebensmitteln nicht mehr funktioniert. Haushaltsbuch führen heißt, ich schreibe mir wirklich alles auf, was ich an Ausgaben habe. Sei es jetzt für 80 Cent das Brötchen oder für 1,50 € irgendwie ein Schokoriegel. Das wird alles aufgeschrieben. Und am Ende von Monat gucke ich dann kritisch drauf, was war wie teuer? Hätte ich das irgendwie günstiger haben können? Mussten bestimmte Dinge sein. Also ich glaube, es gibt schon Einsparpotenzial durch bestimmte Sachen. Zum Beispiel eben auch zu überlegen, was von den Dingen, die bei mir zu Hause sind, brauche ich? Was kann ich vielleicht auch verkaufen? eBay Kleinanzeigen oder so? Was muss ich gar nicht erst kaufen, weil ich es mir ausleihen kann? Ich bin zum Beispiel großer Freund der Stadtbibliothek. Ich kaufe so gut wie keine Bücher mehr, weil ich im Jahr um die 50 Bücher lese. Und dann könnt ihr euch ja ausrechnen, wenn so ein Buch um die 20 Euro kostet, wie viel Geld das macht, im Jahr für Bücher auszugeben. Das ist wunderbar für die Stadtbibliothek. Da habe ich, glaube ich, 16 Euro im Jahr, die ich zahle, habe ich schon wieder Geld gespart. Und auch, nächster Punkt, weiß ich nicht, ob das jeder toll findet, aber meine Kinder mögen es sehr gerne, Secondhand-Klamotten zu kaufen. Es gibt inzwischen so viele Secondhand-Läden. Und das sind so einzelne Punkte, wo man so kleine Stellschrauben hat, an denen man schon wieder ein bisschen Geld sparen kann, um das dann eben, ja, entweder für was Größeres anzusparen oder halt wirklich dann ins Investieren zu gehen. Und das wäre dann eben, wer jetzt schon mehr Ahnung hat und den Tipp für 25 möchte, dann geht es wirklich darum, investiere in ETFs. Das ist wirklich eine gute Variante, um gute Zinsen zu generieren. Eigenartigerweise Börse und Wirtschaft, was das betrifft, funktionieren derzeit sehr gut. Die Renditen, die Gewinne waren 2024 wirklich hoch und es wird davon ausgegangen, dass es auch da weiter so geht.
Sehr gut, danke dir für die abschließenden Tipps. Hast du noch irgendwas, was du loswerden möchtest?
Nee, das Wichtigste habe ich gesagt, nämlich sich einfach immer wieder in kleinen Schritten mit dem Thema Finanzen zu beschäftigen und im besten Falle irgendwann an den Punkt zu kommen, dass es echt Spaß machen kann, dass es wirklich interessant ist, die Zusammenhänge zu verstehen und sich mit anderen darüber auszutauschen und dann auch kleine Erfolge zu feiern, dass man es zum Beispiel geschafft hat, jetzt so ein Depot zu eröffnen oder die Bank zu wechseln, weil die bessere Konditionen hat. Also ich glaube, wir bleiben oft in der Starre, dass wir bei Dingen bleiben, weil die vielleicht unsere Eltern schon hatten oder weil es halt auch mit, naja, einer gewissen Anstrengung verbunden ist, da zu wechseln. Aber es kann sich lohnen, einfach da die
Dran
Zeit
zu
zu
bleiben.
investieren, um dann hinten raus weniger Geld auszugeben.
Toll. Yes, danke dir auf jeden Fall für das Interview. Hat mich
Sehr
sehr
gerne.
gefreut. Sufi, Dankeschön. Ciao.
Salon 5. Geld, Macht und Leben.